Ja, guten Morgen alle zusammen. Ich war heute richtig aufgeregt, den ganzen Tag schon. Ich weiß nicht warum, vielleicht, ich muss heute Abend nach Berlin. Und wir haben ja heute diese ganzen Liedtexte. Das war eigentlich so ein richtiger Querschnitt durch das Glaubensleben von jedem Christen. Also dabei wurde von Feuer gesungen, von widrigen Umständen und von allem Möglichen, was uns als Christen so widerfährt. Und man könnte versucht sein, nur an dem einen zu bleiben. Oh Gott, du bist der Herr, du heilst. Ja, ich bin krank, ich rufe dich an und schon bin ich geheilt. Wenn ich so höre, wie Michael da die Zeugnisse gegeben hat. Aber wir wissen, es gibt auch Menschen, die sind krank. Und wir wissen nicht, wie und wann Gott wie heilt. Aber wir wissen auch, er tut es. Und deswegen bin ich dankbar für dein Zeugnis, Michael. Auch von dir als Ingenieur. Ich meine, ist ja einer, der durchaus sehr kritisch gelernt hat, umzugehen mit Tatsachen. In seinem Leben, in seinem Studium. Und auch er steht daneben und sagt, wow, wie kann das sein? Gott heilt. Und er heilt dort, wo die Menschen gar nicht damit rechnen. Dort, wo die Menschen schon längst an ihren Grenzen angestoßen sind, ihre eigenen Möglichkeiten. Und ich möchte heute aus diesem wunderbaren Buch, aus dem Wort Gottes, möchte heute mal keine Königsreichsbotschaft, naja, indirekt vielleicht doch, aber ich möchte da was rausgreifen. Ich habe es ja per E-Mail angekündigt. Und zwar diese eine Bibelstelle, das Ganze spricht aus dem Leben von Jakob. Und Jakob wird ja genannt als auch unser aller Stammvater in einem Atemzug mit Abraham, Isaak und Jakob. Diese drei. Gott zeigt uns dadurch auch, er denkt in Generationen. Abraham als Stammvater, sein Sohn Isaak und dessen Sohn Jakob. Drei Generationen. Und wir wissen als gläubige Christen, Gott hat diese Gedanken. Er denkt in drei Generationen. Ich habe, als ich zum Glauben kam, 1981, da war ich damals knapp 28 Jahre alt, da habe ich erst Jahre später davon gehört, dass Gott diese Vision hat, diese drei Generationen. Ich habe es ja schon mal erwähnt, wir haben ja gedacht, wir können keine Kinder kriegen. Das waren jedenfalls die Befunde der Ärzte. Heute haben wir drei und wir sind dankbar und wir sind glücklich. Und wir haben mittlerweile drei Enkel. Ich hoffe, es werden noch mehr. Wo ist Tim? Ist gar nicht da jetzt. Lenny, weil ich dem Lenny, wenn er kommt aus Belfast, dann auch aufs Herz legen. Ja, reißt du mir an. Ines hat noch ein bisschen Zeit, die ist in Amerika. Ja. Schauen wir mal. Ja. Und erst, da war meine erste Sicht, die erste in den ersten Jahren meines Glaubenslebens. Ich, mich, meiner, mir. Alles, oh Herr, bitte, das möchte ich gerne und das hätte ich gerne. Und hier möchte ich hin und dort möchte ich hin. Und jenes soll passieren. Und erst mit der Zeit habe ich diese Schau entwickelt. Hey, es geht ja nicht nur um mein Leben, es geht durch mein Leben. Nächste Generation, als wir dann Kinder bekamen. Und wow, und dann, hey, es geht ja auch um die nächste Generation, die danach folgt. Und das ist ja nicht nur bei mir so, es ist ja für jeden Einzelnen von uns. Es ist so schön, wie wir das vorhin gesungen haben. Wir sind ein Gedanke Gottes, wir sind sein Traum. Und das ist so wunderbar. Und das ist so schön in diesem Wort, auch Charaktere als Beispiel zu haben, wo wir sehen können, wow, das sind Männer und Frauen, werden da drin beschrieben mit den Charakteren, die wir auch alle in unserem Leben, ja, immer wieder, mit denen wir begegnen, Menschen, aber auch mit Schwierigkeiten, die wir selbst auch haben. Und für mich als Prediger, für uns als Prediger, für mich ist mein Schwerpunkt ist Glauben. Wir müssen, der Schwerpunkt meines Dienstes, euch auch und mich selber auch anzuhalten, zu trainieren, dass wir im Glauben wachsen, dass wir uns nicht niederdrücken lassen, umwerfen lassen von den Widrigkeiten in unserem täglichen Leben, von den Herausforderungen, egal was es ist, Armut, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit, was immer es ist, in welchen Bereichen, was uns zu schaffen macht. Vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten innerhalb unserer Familie, Beziehungskisten, Beziehungsschwierigkeiten am Arbeitsplatz, egal wo auch immer, dass wir lernen, davon wegzuschauen. Und so habe ich mir heute jemanden rausgezupft, Jakob. Und ich möchte anfangen, möchte zwei Bibelstellen voranstellen, und zwar die alttestamentliche aus 1. Buch Mose. Und das erste Buch Mose ist ein wunderbares Buch, da es heißt ja Genesis und da steckt das Wort Gen drin. Wir sehen im ersten Buch Mose Typisierungen, typische Dinge von Menschen, Eigenarten, Eigenheiten, Entwicklungen, die später in einem großen Kontext in der Menschheit sich entwickelt haben. Wir haben hier nun Jakob und da passiert Folgendes. Ich lese vor aus 1. Mose 35, Vers 18. Und es geschah, als ihr die Seele entschwand, weil sie im Sterben war, eigentlich ein sehr ernster Vorgang. Es geht um Rahel, der Lieblingsfrau von Jakob. Sie hatte gerade den Sohn geboren. Da gab sie ihm den Namen Ben-Oni. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Ich lese nochmal diese Stelle vor. Und es geschah, als ihr, Rahel, die Seele entschwand, weil sie im Sterben war, da gab sie ihm, dem Neugeborenen, den Namen Ben-Oni. Sein Vater, Jakob, aber nannte ihn Benjamin. Aus dem Neuen Testament habe ich eine Stelle, das habe ich nun in der Vorbereitung, ihr Lieben, entschuldigt, habe ich das hier. Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Ich wiederhole. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für dein wunderbares Wort. Und ich bitte und bete, Heiliger Geist, dass du uns das Wort aufschließt. Danke für Pfingsten, für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Danke, dass das passiert ist und dass wir nicht alleine versuchen müssen zu verstehen, was hier steht, sondern dass du uns verheißen hast, der Geist, den du in uns ausgegossen hast, dass er es uns erklärt und uns von Wahrheit zu Wahrheit führt und uns frei macht. Ich bitte, dass wir das heute an diesem Morgen, jetzt in der kurzen Zeit, wo wir zusammen sind, erleben dürfen, im Umgang mit deinem Wort. Und ich bitte das in Jesu wunderbarem Namen. Amen. Preis dem Herrn. Eigentlich ein tragisches Ereignis, aber es ist wiederum so typisch und es ist insoweit auch anwendbar auf unsere Jetztzeit. Das tragische Ereignis ist, dass jemand ein Kind bekommt, auch dazu die Lieblingsfrau von Jakob, Rahel. Er hatte ja auch Lea als Frau. Und es war erst ihr zweiter Sohn, sie war lange unfruchtbar. Und der erste Sohn war Josef und nun kommt der zweite. Und in ihrer ganzen Qual, in ihrer ganzen Pein nennt sie ihn Ben-Oni. Und Ben-Oni heißt Sohn des Schmerzes. Ben-Oni heißt Sohn des Schmerzes oder Sohn des Schreckens. Was für ein Name. Und wir wissen, dass im Jüdischen, dass die Namensgebung ja auch etwas Prophetisches beinhaltet. Das heißt, mit der Namensgebung hat man einem Kind auch gleichzeitig eine gewisse Bestimmung mitgegeben, welchen Weg er gehen soll, und es auch ein Stück Berufung schwingt damit. Und soweit bin ich dankbar für meinen Vornamen Harald, ja, des Heeres Ältester. Ist einerseits schmeichelhaft, ja, aber andererseits irgendwie schon in die Wiege gelegt, du bist dauernd im Kampf, ja. Da, wo ist ein Heerführer? Heerführer sitzt ja nicht auf der Couch und guckt Fernsehen. Heerführer ist wahrscheinlich mit seinem Heer unterwegs. Und warum? Ja, ich hoffe ja, wir fliehen nicht. Nein, man ist auch im Kampf. Und wir haben alle Kämpfe, wie wir hier sind. Aber, deswegen danke für dieses ermutigende Zeugnis. Wir kämpfen nicht allein, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und seit Pfingsten ist Christus in uns, durch unseren Glauben, durch seinen Geist. Und wie neulich Escosar, der Prediger aus den Philippinen so schön gepredigt hat. Ja, Christus in uns, wir in Christus, preis dem Herrn. Was kann es besser sein? Aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Rahel war nun die Lieblingsfrau. Sie waren schon viele Jahre verheiratet mit Jakob. Aber dennoch schien sie glaubensmäßig nicht so hingegeben zu sein wie ihr Mann Jakob. Und Jakob hatte kein leichtes Leben. Ich sage das deswegen, weil Rahel hatte Götter versteckt. Also ist eine lange Geschichte, ihr könnt das nachlesen in den Kapiteln davor. Als Jakob und sein Schwiegervater Laban, also der Vater von Rahel, als sie sich getrennt haben, als er gesagt hat, okay, ich ziehe jetzt wieder zurück in mein Land, wo ich herkomme, hat er alle Viehherden und alles Mögliche mitgenommen, was er bisher sich erworben hatte, dort in dem Dienst für seinen Schwiegervater. Und ohne dass er es wusste, hat seine Frau, die Rahel, Götter, die der Laban versteckt hatte, kleine Götzen, ihm geklaut, stibitzt und versteckt und mitgenommen. Und später kam Laban und forderte die zurück. Und das ist eine Geschichte für sich. Aber ich will da gar nicht weiter so drauf eingehen. Der eine Punkt ist mir nachgegangen, als ich das gelesen habe. Naja, die Rahel verheiratet mit einem gläubigen Mann. Was macht sie? Sie stibitzt die Götzen von ihrem Vater, der wohl nicht ganz so gläubig war oder zumindest an andere Götter geglaubt hat. Jakob glaubte an den einen Gott. Und was passierte später? Wir haben es gehört, sie bringt das Kind unter Schmerzen zur Welt. Und was gibt sie dem Kind für einen Namen? Du Kind meines Schmerzes. Sie reflektiert im Grunde die Umstände, unter denen sie gelebt hat. All das, was auch ihren Zweifel in ihrem ganzen persönlichen Glaubensleben, denn sonst würde ich nicht die Götter, die verschiedenen einpacken von meinem Vater, all diese Unsicherheit, die sie hatte, naja, welcher Gott ist es wohl von den vielen Götzen, der von Jakob oder der von meinem Schwiegervater, von meinem Vater, sie hat sie sich mitgenommen. Das zeigt mir, sie war unsicher und das führte dazu, ihre eigene Glaubensschwachheit, Unsicherheit, auch das genau in diesen Jungen reinzulegen, den sie gerade zur Welt gebracht hat, Benoni, der Sohn meines Schmerzes. Ich spüre, oh, wie tut das, das ist dieser Junge, der, sie hat wahrscheinlich auch gespürt, wenn man das weiterliest, dass sie das Leben verlässt und dann legt sie noch den ganzen Schmerz, den sie spürt, rein in die Bestimmung dieses Jungen und will ihn so in die Welt entsenden. Und da kommt Jakob, ist eigentlich ein Halbsatz. Und Jakob, da heißt es nur, Jakob aber nannte ihn Benjamin. Sohn des Glücks könnte man das übersetzen. Oder Sohn der rechten Hand. Glückskind kann man es auch übersetzen. Nun, das ist ein ganz schöner Unterschied. Die rechte Hand des Vaters, Glückskind und demgegenüber Sohn des Schreckens, ein und dieselbe Person. Und da sieht man schon, wie schicksalhaft sich manches Mal, was über einen ausgesprochen wird, wie das sich entwickeln kann möglicherweise oder wie das Leben, wie der Kurs von einem Menschen bestimmt wird, je nachdem, was über ihn gesagt wird, wie er genannt wird. Und ich möchte heute ein bisschen darauf eingehen, auf die Tatsache, dieser ganze Schmerz, den diese Rahel hatte, das hat mich auch daran erinnert, an die eigene Situation und an die Situation von, ja, ich möchte sagen, von fast jedem von euch, ich kenne ja die allermeisten hier näher. Und wir sind immer wieder in diesen Spannungsfeldern. Da passieren Widrigkeiten. Ja, wir glauben an Gott. Die allermeisten von uns nicht von Anfang an. Aber irgendwann kam ein Ereignis in unserem Leben, wo wir gesagt haben, okay, jetzt will ich es mal probieren. Gott, bist du auferstanden, Christus, oder bist du es nicht? Und so die allermeisten haben diese Entscheidung hier getroffen. Und wissen das. Und dennoch kommen dann die Widrigkeiten. Dann knicken wir ein. Und da ist die Frage, greifen wir dann zu diesen Göttern von unserem, die wir hier und da sehen und wir hören von vielen Göttern da draußen, alles Mögliche hilft, oder bleiben wir treu? Sagen wir, nee, aber ich weiß, mein Gott lebt. Jesus Christus ist auferstanden. Und so wie dieser Spruch, den wir im Schlafzimmer hängen haben von so einer unbekannten Krankenschwester, steht da drunter, ich habe ihn ja schon so oft erwähnt, mein Vater, mein Himmlischer, ich verstehe dich nicht. So großen Buchstaben, aber ganz klein drunter, aber ich vertraue dir. Vertrauen wir dann, wenn es so widrig wird. Ihr wisst ja, meine Verträge wurden nicht verlängert als Geschäftsführer. Ich habe das kommuniziert, deswegen war der Monat Mai für mich ein recht tougher Monat. Dann dieses Ereignis mit meinem Vater, ich habe es schon erwähnt, am 9. Mai starb er. Ich erfahre es am 30. Mai, dass er am 18. Mai beigesetzt wurde. Das hat mich schon alles im Monat Mai und aber mache ich den Eindruck wie jemand, der deprimiert ist, der jetzt sich einen anderen Gott sucht und sagt, oh Gott, also irgendwie Jesus, da glaube ich irgendwas verkehrt oder irgendwie stimmt es doch nicht so, wie das dir, was man von dir erzählt. Nein, mein Glaube ist fester geworden. Und als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, da habe ich dann nochmal ganz besonders das durchgeknetet, um euch auch authentisch gegenüberzustehen und zu sagen, ja, ich weiß, dies und das passiert. Auch bei Jakob ist eine ganze Menge passiert. Ich werde das nachher noch mal kurz vorlesen. Da schüttet er so sein Herz aus seinem Schwiegervater gegenüber. Aber bevor ich das tue, möchte ich jemanden ja, ein kurzer Ausschnitt geben aus einer Biografie von jemandem, den ich jetzt kennengelernt habe. Dadurch, dass meine Verträge aufgekündigt waren, habe ich natürlich meine bestehenden Immobilienkontakte wieder weiter in eine andere Richtung gepflegt. Und ich habe einen Mann kennengelernt, wieder, den kenne ich, bin mit ihm auch befreundet, wir sind per Du, er ist in meinem Alter und wir haben ein Grundstück angeschaut, mehrere Grundstücke am Brombachsee, er kam mit einem Investor, mit einem Bauträger, der Grundstücke zusammenkauft und das war jetzt, wann war das? Gestern. War ich gestern also am Brombachsee und überall dort und haben wir das angeguckt und dann treffe ich den Alfons wieder und sage, Mensch, Alfons, hey, wie geht's dir? Ein wenig fester bist geworden, habe ich gesagt, aber ich auch. Und schneeweiße Haare, als ich ihn zuletzt sah, vor 9 Jahren, da war er noch schwarzhaarig, und aber immer noch das schöne Bayerische, er ist so aus der Gegend Regensburg. Und er ist auch gläubig. Er glaubt an Gott und an Christus und ist schon seitdem ich ihn kenne, ist er in Immobilien unterwegs. Auch. Und ich möchte aus seinem Leben erzählen. Er hat selbst auch schon darüber öffentlich berichtet. Als er das erste juristische Staatsexamen gerade gemacht hatte, starb sein Vater. Und sein Vater hatte ein Geschäft und er war gezwungen, ja, entweder mal mein Studium, zweites Staatsexamen. Jeder, der Jura studiert hat, weiß, das ist eine Tortur. Nee, er hat sich entschieden, nein, ich muss in den elterlichen Betrieb eintreten und den übernehmen. So hat er es getan. Hat das zweite Staatsexamen sozusagen sausen lassen, ist nicht angetreten. War ja auch eine wichtige Entscheidung. Aber immerhin hat er eine gute juristische Ausbildung. Und er hat in der Folgezeit, wir hatten früher vor 15 Jahren, als ich auch in der Projektentwicklung noch tätig war, hatten wir zusammen, glaube ich, auch Geschäfte gemacht. Wir hatten die gleichen Partner, Geschäftspartner immer wieder. Und als ich ihn vor 10 Jahren traf, war Folgendes, er hatte gerade den Limes Park, habt ihr vielleicht davon gehört, sollte ein Freizeitpark errichtet werden bei Weißenburg. Limes Park mit historischen Stationen von Limes. Und ich hörte ein Interview im Radio mit ihm, Bayerischen Rundfunk, über den neuesten Stand. Und das war, und da sagt er mir, du, es war alles bewilligt. Ein chinesischer Investor, die Verträge waren fast unterschrieben, es war alles dort. Er hatte mich angerufen aus Shanghai oder aus Sichuan. Jedenfalls, schien alles in Ordnung. Ich fahre abends heim von München und komme in einen Unfall auf der Autobahn nach Regensburg. Und steig aus, ruf meine Frau an, du Schatz, ich werde jetzt aufgehalten, ich komme hier gerade in den Unfall, mir selber ist nichts passiert. Er telefoniert mit seiner Frau, sagt, du, es wird ein wenig später, mach dir keine Sorgen. Geht um sein Auto rum, unterhält sich mit den Teilnehmern und plötzlich kommt von hinten ein Auto angeschossen und schiebt sein Auto auf das vor ihm stehen und er hatte genau die Beine dazwischen. Und er hat nur noch eins gemerkt, wie ihm das Handy aus der Hand fällt und er wird bewusstlos. Und sie haben ihm später gesagt, er wurde dann weggeschleudert aus der Situation von der Straße, von der Autobahn weg, wohl über die Leitplanken auch. Und als er aufwacht, findet er sich im Krankenhaus wieder und man musste ihm einen Unterschenkel amputieren. Und das hat ihn in eine solche Krise gestürzt, auch mit seinem Glauben. Und er hat mir gestern wieder gesagt, halt, du, ich bin heute noch manchmal, sage ich, hey Mensch, wieso kannst du mir das nicht ersparen? Ja. Ich sage, aber du glaubst, ja, freilich glaube ich noch, aber manchmal, da, Mensch, diese. Und als ich ihn da kennenlernte, zuletzt nach diesem Ereignis, da lief er auf Krücken und er hat sich so gequält, mit dieser neuen Situation, mit der Prothese umzugehen. Und als ich ihn gestern sah, ich sage, Mensch, du läufst ja wie ein Wiesel, das sieht man ja gar nicht an, dass du da so ein, dass du eine Prothese hast. Ja, aber es zwickt und zwackt und ach, und dann fing er wieder an. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber du glaubst noch. Ja, freilich glaube ich noch, freilich, das ist. Ja, wir lachen und es tut so gut, wenn wir so ein Zeugnis hören. Aber ihr Lieben, auch Alfons ist nicht verschont geblieben. Nein, er hätte sich's gern erspart. Habe ich gesagt, er kommt mit dem dicken Auto. Ich sage, nee, jetzt nicht bitte. Nein, er kommt mit dem großen Range Rover. Ich sage, schau mal, du fährst doch mit einem schönen Range Rover. Und sage, ja, ich habe meinen F-Type, den habe ich gerade verkauft. Und jetzt habe ich den. Und ich sage, na ja, schau. Sag, du, es gibt einen Haufen, die können sich nicht mal ein Auto leisten. Und schon gar nicht so ein schönes. Und hast du es geleast? Na, das habe ich bezahlt. Na, siehst du, sag ja, schau, du hast du gar nicht so viel Grund zum Jammern. Und dennoch, dass er das sich gerne erspart. Wie ist er durchgegangen? Er hielt am Glauben fest. Wie gehst du durch? Hältst du am Glauben fest? Ich will dir mal vorlesen, was Jakob dem Laban, seinem Schwiegenvater, der ihn ja eigentlich reingelegt hatte, er musste ja für ihn arbeiten. Er wollte die Rahel heiraten, ganz am Anfang, die schöne, hübsche, die ihm besser gefallen hat. Und dann sagt der Laban, also ihr Vater, nee, du musst erstmal bei mir arbeiten, ein paar Jahre, und dann gebe ich dir erstmal die Lea, also die andere Tochter, die nicht so hübsch war. Und dann hat er erstmal die Lea geheiratet. Und als er die Jahre abgearbeitet hatte, ich weiß nicht, waren es 7 oder waren es 10 Jahre, 7 Jahre, dann sagt er, so, jetzt hätte ich gern die Rahel. Und dann sagt er, ja, aber die Rahel, da musst du aber nochmal 7 Jahre, okay, also nochmal 7 Jahre, 14 Jahre. Und dann kam die Situation, dass er sich geärgert hat. Und als sie auseinandergingen und sich trennten, da kam es zu folgendem Dialog. Moment, ihr Lieben, preist dem Herrn. Und er hat geschimpft. Wir lesen das im 1. Mose 31, 36. Sie waren also gerade, trennte sich gerade von Laban im. Da packte Jakob der Zorn und er überhäufte Laban mit Vorwürfen. Was habe ich dir getan, dass du mir nachhetzt wie einem Verbrecher? Also er war zurück auf seinem Weg nach Kanaan, Jakob. Und 2 Tage später fiel das dem Laban auf und er ist ihm hinterher, sein Schwiegervater. Und nun treffen sie sich und er sagt, was hetzt du mir nach wie einem Verbrecher? Du hast meinen ganzen Besitz durchwühlt nach den Götzen. Die wollte wissen, wer hat das geklaut. Hast du irgendetwas gefunden, was dir gehört? Dann leg es hier in die Mitte, damit es all unsere Verwandten sehen und beurteilen können, wer von uns beiden im Recht ist. Jael hat es so gut versteckt unter ihrem Kamelsattel, dass er es nicht gefunden hatte. Das ist das Detail. 20 Jahre bin ich bei dir gewesen und in dieser Zeit habe ich so gut für deine Herden gesorgt, dass weder deine Schafe noch deine Ziegen Fehlgeburten hatten. Ich habe nie ein Tier aus deiner Herde gestohlen und für mich geschlachtet. Wenn ein Schaf von einem Raubtier gerissen wurde, dann hast du keine Entschuldigung gelten lassen. Ich musste für den Schaden aufkommen. Es war dir ganz egal, ob das Tier bei Tag oder bei Nacht geraubt worden war. Ich bekam die ganze Härte des Hirtenlebens zu spüren. Am Tag die Hitze und in der Nacht die Kälte. Und oft konnte ich nicht schlafen. Insgesamt bin ich 20 Jahre bei dir gewesen. Davon habe ich 14 Jahre für deine beiden Töchter gearbeitet und dann noch einmal 6 Jahre, um die Herde zu bekommen. Doch du hast mir immer wieder einen anderen Lohn gegeben, als wir vereinbart hatten. Du hättest mir sogar jetzt alles weggenommen und mich mit leeren Händen davongejagt, wenn mir nicht der Gott meines Großvaters Abraham geholfen hätte, dem auch mein Vater Isaak mit Ehrfurcht gedient hat. Gott hat mit angesehen, wie ich mich für dich abgearbeitet habe und wie schlecht du mich behandelt hast. Darum hat er mir die letzte Nacht zu meinem Recht verholfen. In dieser letzten Nacht hatte Laban einen Traum. Sportsfreund, den rührst du nicht an. Okay. Und der Traum war ihm so real, dass Laban wusste, okay, ich darf ihm das nicht ab. Ja, er hätte ihm am liebsten den ganzen Besitz wieder abgenommen, der Laban, der Schwiegervater. Und da sprach Gott zu ihm, hey, das ist so sinngemäß, das rührt den Gesalbten Gottes nicht an. Finger weg von Jakob. Aber was mir so wichtig ist, Jakob schüttet hier so sein Herz aus. Und das sehen wir mal, das ist etwas, ich habe jetzt noch nie darüber predigen hören. Man predigt viel über Jakob, den Ringkampf, der dann später kam mit Gott oder mit dem Engel des Herrn. Aber was ist hier passiert? Er gibt mal Einblick in das Leben einer gläubigen Seele. Ja. Ich habe geglaubt, ja, und das stellt er gar nicht in Frage, aber er beschreibt mal, was er alles gemacht hat. 20 Jahre habe ich für dich gearbeitet und dann nochmal 6 Jahre. Und inzwischen den Zeilen aus dem Gesamtkontext wissen wir, reingelegt hast du mich. Erst musste ich die Lea heiraten und dann erst hast du mir die Rahel gegeben. Und wenn irgendwo ein Schaden war mit der Herde, ich musste dafür aufkommen. Und er schüttet ihm so richtig das Herz auf. Aber er hat nicht den Glauben über Bord geworfen. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen predigen wir, deswegen stehen wir hier und sagen, auch im Neuen Testament, halt fest an dem Glauben, halt fest an dem auferstandenen Christus. Er lebt. Ich kann auch sagen, ja, es hätte ich mir jetzt anders vorgestellt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja toll, ja, aber mache ich den Eindruck wie ein deprimierter Aufgeber jetzt im Moment? Nee, ist auch nicht meine Mentalität. Und ich möchte es euch zurufen, ihr Lieben, egal was ist, egal wie dick es kommt, Christus ist auferstanden und er ist nach wie vor unsere Adresse. Und das Kreuz, es ist Gott sei Dank leer. Es wäre die größte Tragödie, wenn Christus nur gestorben wäre. Wir haben vorhin, ich glaube, gesungen war ein Text, Du bist gestorben für meine Schuld, du bist gestorben. Du bist aber auch auferstanden. Das ist die klare Wahrheit. Und deswegen kann ein Michael mit seinem Freund und mit seinen Freunden, mit seinen Begleitern durch die Straßen Gostenhofs gehen und für die Leute beten. Und wir haben gehört, das Ganze hat eine Vorbereitung durch Gebet. Ich glaube, wir können das auch. Aber wir brauchen die gleiche Vorbereitung. Ich habe gehört gestern, ich habe gesehen das Video, gestern diese Gebetszeit, und ich war überrascht, wie viel von uns dabei waren. Gestern früh von 6 bis 8 Uhr dort im ICF in der Königstraße. Und dann sah ich ein Video, was hier passiert ist in Gostenhof. Ihr habt da, was war das, Street Dance oder irgend sowas. Ich weiß nicht, waren das 30, 40 Leute allemal, ne? Alles Jugendliche, haben da getanzt. Bitte, bitte in den Platz. Ja, bitte, ja. Und warum? Es war vorbereitet im Gebet. Und es war vorbereitet von Menschen, Männern und Frauen, die im Glauben gebetet haben. Und das ist das, was uns nicht nur hilft, durchzuhalten, sondern was uns befähigt, zu überwinden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Glauben kultivieren, dass wir festhalten an unserem Glauben. Im Neuen Testament, im Römer 5 habe ich euch eine Stelle mitgebracht, da lesen wir, wozu das führt, wenn wir mit widrigen, oder warum das da ist, mit widrigen Umständen im Leben umgehen zu müssen. Dort heißt es, einmal sind wir aus Glauben gerechtfertigt, also wir stehen vor Gott da, Gott sei Dank mit weißen Seiten, blütenweiß, vergeben. Und dort heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist mal das Wichtigste und das Beste, den Frieden mit ihm zu haben. Und Frieden ist nicht nur Abwesenheit von Streit und Krieg, sondern auch, wie wir wissen, Anwesenheit von Versorgung, von seiner Versorgung. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir können uns freuen und hoffen, dass wir eines Tages mit Gott sind, ganz in der Ewigkeit, aber auch in der Gegenwart, dass Gott uns beisteht durch Christus und den Heiligen Geist in uns. Und jetzt geht's hier weiter. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, also in den Schwierigkeiten. Freuen wir uns, sagen, ah, okay, ist halt so, muss sein. Warum? Weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Geduld. Das standhafte Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung, und die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Danke. Preis dem Herrn. Römer 5, Abvers 1. Und in einer anderen Übersetzung, in einer modernen, heißt es statt Bewährung, dass all dies, dieses Ausharren in diesen widrigen Umständen, bewirkt Charakter, einen festen Charakter. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen nicht nur einen sauberen Charakter, wir brauchen auch einen festen Charakter. Wir müssen uns entgegenstellen können, wenn Dinge sind, die ungerecht sind. Wenn wir, und das ist, wer hat es so schön gesagt, jetzt ist er leider schon gegangen, dein Papa Helmut, vorhin, der gebetet hat, ich hörte das erste Mal von ihm, dass er gesagt hat, Harald, wir sind die Arme und Hände Jesu und die Beine Jesu. Das heißt, ja, Michael und dein Freund Bassam, du hast vorhin so, dass nicht mir gilt die Ehre, sondern Gott. Ja, da hast du recht. Aber Gott braucht deine Beine, deine Arme, deinen Verstand, deinen Mund, um dich für ihn einzusetzen, um zu sagen, hier, ich bete für sie und ich weine für sie und ich weine mit ihnen, aber ich lache auch mit ihnen. Und das Gleiche, das gilt für uns. Ich habe dem Alfons gestern geschrieben, noch eine E-Mail, gestern Abend, habe geschrieben, Alfons, also du bist für mich ein unwahrscheinliches Vorbild, wie du da durchgegangen bist, durch diesen Schicksalsschlag, wie du das gemeistert hast und ja, wie du dastehst. Ein großartiges Vorbild zu überwinden. Und er selbst sieht es oft, was er mir ja gestern gesagt hat, er hadert da manchmal noch, aber er ist nicht von seinem Glauben abgerückt. Und ihr Lieben, das Gleiche gilt für uns. Lasst uns nicht abrücken, lasst uns fester werden. und in den Widrigkeiten nicht nach Schuld suchen. Das ist die allererste Reaktion von uns, wenn irgendwo irgendwas daneben geht. Das schließe ich mich mit ein. Ist Schuld? Es passiert etwas, was uns wehtut, Schmerzen zufügt oder Verlust. Und unsere Reaktion innerlich ist immer die erste, oh, was habe ich gemacht, dass das jetzt passieren musste. Die zweite ist Scham. Man schämt sich für irgendetwas. Und diese beiden Dinge, das sind die wie Satan, die Schlange, wie sie uns besucht in unseren Gedanken heute noch und sagt, du bist schuldig und klagt uns an. Oder du bist entblößt und du schämst dich. Aber da, das hat Christus besiegt. Da hat Christus ein Gegengewicht aufgehängt und mehr noch. Da hat Christus in uns Wohnung bezogen. Das sagt uns das Neue Testament. Er in uns. Epheserbrief, haben wir das letzte Mal so schön gehört von dem Lehrer. Er in uns, Christus in uns und wir in ihm. Und das möchte ich euch heute Morgen zurufen, ihr Lieben. Lasst euch nicht unterkriegen. Und in der Regel kommen dann die ganzen Bibelstellen von mir aus der Offenbarung. Wer überwindet, der sitzt auf dem Thron, regiert über Heiden. Wer überwindet, der kriegt ein weißes Gewand. Wer überwindet, bekommt einen neuen Namen. Wer überwindet, der ist das himmlische Manda. Wer überwindet, wir sind alle Überwinder. Der Gerechte fällt um, 7-mal, aber er steht 7-mal wieder auf. Jeder einzelne von euch ist gerechtfertigt und gerecht. Lasst euch nicht unterkriegen. Haltet fest am Glauben. Dankt Gott mit Lobpreis. Es war so toll gestern früh im ICF. Da hat unser unser Lobpreisteams performt. Nee, eigentlich waren es zwei. Die Serena war ja auch dabei. Serena und die Familie Sauerbrei. Und das Tolle war, es ging die ganze Zeit durch so im Lobpreis. Immer im Hintergrund Musik und Gebet. Und das ist, im Psalm 149 lesen wir, durch Lobpreis Gottes, durch den Lobpreis seines Volkes, werden die Könige in Ketten dieser Welt, also die Leiter und Führer, die nichts mit Gott im Sinne haben, die gegen ihn arbeiten, in Ketten gelegt, heißt es. Jemand hat das mal so da interpretiert, dass er gesagt hat, Lobpreis ist die höchste Form von geistlicher Kampfführung. Das Leben ist kein Schmusikurs, ist kein, wie sagt man, Streichelzoo oder Ponyhof, oder ein Wunschkonzert, wir wünschen und Gott spielt. Nee, es gibt schöne Momente, das Leben ist schön, ich freue mich in diesem Leben. Und trotz all der Herausforderungen, ich sehe die Schwierigkeiten als Herausforderungen und bin dankbar, dass ich sie habe. Aber mein größter Dank ist, dass ich nicht alleine bin in diesem Kampf, in diesem Glauben, in dieser Hoffnung, sondern dass ich euch alle hier sitzen sehe. Viele sind heute nicht da bei dem schönen Wetter, macht nichts. Aber ich bin dankbar für jeden Einzelnen, weil ihr helft mir. Auch durch die SMS, die ich bekommen habe, die WhatsApp, preist dem Herrn, das ist so schön. Ihr glaubt auch. Und das ist gut so. Und mit diesem Glauben überwinden wir. Auch ein Jakob. Und dann sagen wir, Benjamin. Dann sprechen wir rein in die Umstände und sagen, nix. Jesus Christus, er hat das letzte Wort. In Sacharja 3, Vers 2, da heißt es, und das ist eigentlich das, was wir auch als Bestimmung haben. Ich glaube, das bezieht sich hier auf Christus. Er hat den Holzscheit aus dem Feuer geholt. Wir waren am Verbrennen, wir waren am Untergehen, aber er hat eingegriffen, Christus. Er kam in unser Leben und wir wurden durch unseren Glauben errettet und erlöst, obwohl wir eigentlich der Verdammnis preisgegeben waren. Im 1. Petrus 1, Vers 7, und damit möchte ich schließen, heißt es so schön im Neuen Testament, denn diese Prüfungen, genau diese Widrigkeiten, geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, fest zu werden, Charakter zu bekommen, füge ich hinzu. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist als jenes Gold, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Es muss auf Echtheit geprüft werden. Und diese Prüfung erfolgt nicht, weil Gott wissen will, wie stark ist unser Glaube, sondern er hält uns mit jeder Prüfung einen Spiegel vors Gesicht und zeigt uns, schau mal, so stark oder Klammer auf, möglicherweise so schwach ist dein Glaube? Fragezeichen. In jeder Prüfung erkennen wir, wie wir tatsächlich glauben. Sacken wir ein, sagen, nee, jetzt hole ich mir den Götzen, wie die Rahel, klaut sich den noch schnell bei ihrem Vater, bevor sie geht. Oder wie Jakob, der sagt, nee. Und kurze Zeit später, ich glaube einen Tag später, kommt die Begegnung zwischen Jakob und diesem Engel des Herrn und er ringt mit ihm. Und danach bekommt er diesen neuen Namen, Israel. Wisst ihr, was Israel heißt? Gotteskämpfer. Wow, was für ein Name. Und eigentlich habt ihr auch diesen Namen, jeder Einzelne von uns, Israel. Wir sind alle Israels, wir sind alle Zions in diesem Kontext. Wir haben ein neues Leben, eine neue Bestimmung. Erfasst es bitte. Ich habe gesehen, wie vorhin die Serena ein paar Mal gesagt hat, lasst uns das, und wir Deutschen, wir sind so steif und wir sind so, die Serena, wie viel waren da in Manila, wo sie die Lobpreisgruppen geleitet hat? 600-700, was? Lobpreisleiter? Im Gottesdienst 600-700. Besucher, wie viele Lobpreisleiter? Nee, die Besucher. 600-700 in so einem Gottesdienst. Boah. Und wer das mal sieht in Videos oder auf YouTube oder von was, wir haben es ja zum Teil auch schon vorgeführt, wenn da zigtausende zusammenkommen und Gott preisen auf den Philippinen, das ist ja nun wirklich nicht eins der reichsten Länder, aber die Leute haben eine Hingabe und da drückst du einmal den Knopf, hey, freut euch in Gott, und die freuen sich alle. Bei uns, da löchst du nur Jubel aus, wenn es 0-0 steht und der Club schießt ein Tor und es steht 1-0. Dann hörst du das durch ganz Langwasser. Und aber wenn hier vorne, wenn jemand sagt, freu dich, dass es Gott gibt und dass du ein Gotteskind bist, freu dich, ja, dann da muss einiges mehr passieren. Okay, preis dem Herrn. Dann lasst mich abschließen mit Gebet, ihr Lieben. Und ich lege da hinein in das Gebet, dass ihr das erkennt. Auch ein Jakob hatte seine Kämpfe. Ein Beispiel. Und eine Rahel. Und ich habe das von ihr nicht erzählt, um sie zu verurteilen, sondern als Beispiel zu bringen, wie menschlich sie ist. Denn sie war ja auch gesegnet und ihre Kinder auch. Und dass wir das erkennen, Christus in uns und wir in ihm. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für dein Wort. Ich danke dir für diesen Tag und für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, Herr, dass wir wissen dürfen, du hast in uns Wohnung bezogen durch deinen Geist. Das ist nicht etwas, was wir uns ausgedacht haben oder behaupten. Nein, Herr, das ist dein Plan gewesen von Anfang an und das hast du vollbracht. Jesus Christus, du hast das möglich gemacht. Lass es fest werden in unserem Herzen, auf dass wir im Charakter auch fest werden, standhaft, wie wir gelesen haben. Wenn die Winde kommen des Lebens, dass es uns nicht umwirft. Und wenn es uns umwirft, dass wir uns aufrichten lassen von unserem Bruder, unserer Schwester, von dir, von deinem Wort. Danke, Herr, dass wir nicht alleine stehen im Glauben. In Jesu wunderbarem Namen. Sei du mit uns. Segne uns, damit wir zum Segen werden können, Herr. Und segne ganz besonders nochmal den Bruder Michael mit seinen Betern und Beterinnen für diesen Einsatz in Gostenhof. Segne diesen Stadtteil und lass uns zum Segen sein hier. In Jesu wunderbarem Namen. Und das ganze Volk sagt Amen. Amen.